Die wirtschaftliche Situation des Landes wurde immer trostloser. Mit der Machtübernahme der Kommunisten waren die unabhängigen Gewerkschaften verschwunden und die meisten Vereine aufgelöst. Darunter befanden sich so traditionsreiche wie die Pfadfinder oder der Turnverein Sokol, der im Freiheitskampf der Tschechen eine entscheidende Rolle gespielt hatte und zur nationalen Identität des Volkes gehörte. Auch immer mehr Betriebe und Geschäfte wurden verstaatlicht, große wie kleine. Die Bauern wurden in Produktionsgenossenschaften gedrängt. Die gesamte Produktion des Landes richtete sich nun allein nach den Vorgaben aus Moskau. Und das bedeutete, dass Landwirtschaft und Konsumgüterindustrie vernachlässigt wurden. Die Gewinnung von Rohstoffen und der Ausbau der Rüstungsindustrie galten als vorrangig. Die Sowjetunion, unser Vorbild. Das war die Parole, die auf Plakaten an den Häuserwänden, in den Schaufenstern der Geschäfte, in der Straßenbahn und in den Betrieben überall zu lesen stand und mit der die Kinder aus der Schule nach Hause kamen. Mit der beständigen Wiederholung dieser Worte sollte die Bevölkerung der Tschechoslowakei auf den neuen Kurs eingeschworen werden. Betriebe, welche nicht unmittelbar für die neuen Ziele gebraucht wurden, waren oft Wochen oder gar Monate lang vom staatlich gelenkten Materialnachschub abgeschnitten. Rosalkas Vater erzählte daheim von der desolaten Situation in seiner Fabrik, die Lack und Farben herstellte und daher als eher unwichtig galt. So musste die Arbeit oftmals für viele Tage ruhen, während die Arbeiter damit beschäftigt wurden, Pläne auszuarbeiten, die sie nie würden erfüllen können. Kostbare Zeit wurde vertan, denn die Leute wurden nicht etwa nach Hause geschickt. Sonst hätte man ja zugeben müssen, dass keine wirkliche Arbeit zu tun war. Dabei hätten sie so dringend Zeit gebraucht, um nach Lebensmitteln anzustehen und mit den ergatterten Vorräten ihre Mahlzeiten zu improvisieren. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten, nach Bekleidung, Seife und anderen notwendigen Dingen war nach der radikalen Umstellung auf eine einseitige Wirtschaft unmöglich zu befriedigen. Zumal die Leute alles aufkauften, was sich nur irgend an brauchbaren Gütern auftreiben ließ. Denn man wusste ja nicht, was man demnächst zum Tausch gebrauchen konnte. So blieben die Waren des alltäglichen Bedarfs nie lange in den Geschäften zu haben. Auch Rusalka und Klara verbrachten manchen Nachmittag damit, nach den wenigen und allernotwendigsten Gegenständen, die auf dem Einkaufszettel standen, anzustehen. Obwohl die Mädchen keinen Weg scheuten, das ihnen Aufgetragene gewissenhaft zu erledigen, gelang es nicht immer, alles zu bekommen. So manches Mal wusste Rusalkas Mutter nicht, was sie am nächsten Tag auf den Tisch bringen sollte. Die Geschäfte waren oft wie leergefegt. Im Jahr 1951, 6 Jahre nach Ende des Krieges, mussten erneut Lebensmittelkarten für Brot, Mehl und Kartoffeln eingeführt werden. Ein Gärtchen, wo man sich Kartoffeln und Zwiebeln, Gurken und Karotten anbauen könnte, wo man vielleicht einen Apfelbaum hätte. Das war es, wovon sie alle träumten. Doch für die meisten Städter, die wie sie über keine Beziehungen verfügten, sollte dies ein Traum bleiben. Man musste erfinderisch sein, um das tägliche Leben zu meistern. Wohl dem, der jemanden kannte, der einen anderen kannte, welcher wusste, wo es einen Kleiderstoff, Wolle zum Stricken oder Lederreste gab. Wie gut hatte es Rusalka, deren findige Eltern aus allem etwas machen konnten. Rusalkas Vater konnte sogar Schuhe besohlen. Doch nicht alle Versorgungsprobleme waren mit Einfallsreichtum und Geduld oder im Tauschhandel zu lösen. Die Stromproduktion in ihrem Land war stets zu gering. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, einer der Gründe, wenn nicht der Hauptgrund für die mangelhafte Energieversorgung sei, dass die Tschechen gezwungen wurden, Kohle an die Sowjetunion zu liefern, als Zeichen ihrer Freundschaft und unverbrüchlichen Treue. Die Folge dieser Unterversorgung war, dass in der Tschechoslowakei immer wieder einfach zwischendurch der Strom abgestellt wurde. Mal länger, mal kürzer. und man wusste niemals, wann. Die Bürger nannten dies mit grimmigem Humor Erinnerung zur Sparsamkeit. Die Bewohner der Hauptstadt merkten dies nur durch minutenlange Schwankungen in den elektrischen Leitungen. Auch blieb am Sonntag manchmal die Versorgung für einige Stunden aus. Mochte dies schon lästig genug sein. Die Großmutter aber war oft tagelang ohne Strom und Gas. Sie wusste von einer Schulfreundin, die es in die Ostslowakei verschlagen hatte, dass in den Dörfern dort manchmal für mehrere Wochen die Energieversorgung völlig eingestellt wurde. Die Großmutter wollte dennoch nicht zu ihnen nach Prag ziehen. In diesen unsicheren Zeiten fühlte sich die Großmutter in ihrem Häuschen sicher und geborgen. Und waren nicht sogar während des Krieges die Kinder zu ihnen aufs Land gezogen? Außerdem mochte Großmutter die Stadt nicht. Ihr Häuschen lag am Stadtrand, wo es bereits ländlich wurde. In Prag standen ihr die Häuser zu dicht. Es war ihr zu laut dort, zu schmutzig und die Luft war ihr zu schlecht. So nahmen die Eltern den umständlichen Weg nach Kamenice immer wieder in Kauf. Obwohl Rusalka ihre Stadt gerade der vielen Häuser wegen so liebte, konnte sie ihre Großmutter schon verstehen. Tatsächlich war die Luft in Prag oft miserabel und die Industrieabgase konnte man sogar sehen. Ja, die Schornsteine rauchten, die Arbeiter waren unerhört fleißig und doch erhielten sie fast nichts. Kerzen, so man welche zu kaufen bekam, waren durchaus nicht für die Gemütlichkeit da. Auch Großmutters Petroleumlampe tat wieder ihre guten Dienste. Für die meisten Haushalte gehörte eine solche Petroleumlampe schon wieder zum selbstverständlichen Gebrauchsgegenstand. Man wusste sich zu helfen. Doch wie lange sollte dies so weitergehen? Überall munkelte man bereits von einer bevorstehenden Währungsreform. Pläne hierzu wurden jedoch von der Regierung entschieden geleugnet. Ganz plötzlich, am 1. Juni 1953, trat sie aber doch in Kraft. Die neuen Kronenscheine waren bereits in der Sowjetunion gedruckt und konnten ab sofort umgetauscht werden. Zu einem Wechselkurs freilich, der einen erschauern ließ. Pro Kopf durften bis zu 300 alte Kronen in 60 neue getauscht werden, also zu einem Kurs von 5:1. Was über den Betrag von 300 Kronen hinausging, wurde 50:1 umgetauscht. Das bedeutete also, dass man erst einmal 50 Kronen haben musste, um eine Krone neues Geld zu bekommen. Hatte Staatspräsident Antonin Sabotodzki noch am 29. Mai in einer Rundfunkansprache erklärt, die Währung sei stabil und eine Reform nicht geplant, es bestünde also kein Grund zur Sorge, bekannte er nur wenige Tage später, er habe die Bevölkerung nicht vorwarnen können, da es sonst zu gefährlichen Hamsterkäufen gekommen wäre. Insbesondere die Schmarotzer und bourgeoisen Elemente, von denen es noch immer in der Gesellschaft viel zu viele gäbe, hätten sich so noch einmal bereichert. Diese Elemente auszumerzen aber sei ja gerade das Ziel der Währungsreform. So wurde diese enorme Geldabwertung, wie so vieles, was aus den Verfehlungen der Planwirtschaft resultierte, auch noch zu einem wirkungsvollen Mittel des Klassenkampfes deklariert. Dabei war jedem denkenden Bürger klar, dass die Parteibonzen längst ihre Schäfchen im Trockenen hatten, ihre Keller gut gefüllt mit Kartoffeln und Brennstoffen, das nunmehr wertlose Geld rechtzeitig in sicherem Gold angelegt. Durch die Abwertung des Geldes mussten die nunmehr gänzlich unerschwinglich gewordenen Waren nicht mehr zugeteilt werden. Die Abschaffung der Bezugsscheine wurde wiederum als Sieg des Sozialismus gefeiert.